Also ich bin Friedel Buchholz und bin hier verhaftet, eine kurländische Geschichte zu erzählen. Meine Frau ist eine Kaiserling, war eine Kaiserling aus Condén und ich möchte die Geschichte erzählen, wie zur Taufe meiner ältesten Tochter in Condén ein großes Karpfenessen stattfand. Meine Schwiegereltern waren in Kissingen und meine Frau und ich kamen übers Wochenende nach Condén. Und dort waren Leute, die sonst immer ihre Kühe auf dem Hof in Condén weiden konnten, mit einem großen Karpfen erschienen. Das war die Pacht, die sie zu zahlen hatten. Dieser Karpfen wog 24 Pfund. Und da wir diese Taufe ja vor uns stehen hatten, hatten wir nach einem Telefonat mit Kissingen festgelegt, dass dieser Karpfen im Teich so lange aufgehoben würde, bis die Taufe stattfinden konnte. Der größte Fischkenner, den wir kannten, war der Bruder meines Schwiegervaters, Huckchen Kaiserling, der in Weimar wohnte. Als der von diesem Karpfen hörte, ließ er sich die Zeit nicht nehmen und reiste sofort nach Condén, um dieses Karpfenessen mitzumachen. Wir sind dann 3 oder 4 Tage, bevor meine Schwiegereltern zurückkamen, sind wir zu dem Teich gegangen, in dem der Karpfen auf die Schlachtung wartete, denn in diesem Teich sollte er seinen schlechten Geruch, den er vom Haff her hatte, verlieren, weil er eben im frischen Wasser sich reinigen sollte. Onkel Hugo war zu dem Karpfenfang extra erschienen und hatte sich ausstaffiert mit einer wasserdichten Schürze der ziemlich kleinen Köchin. Er selbst war recht beleibt, weswegen die Schürze nicht so ganz ausreichte, um alles das zu bedecken, was er vor der Feuchtigkeit schützen wollte. Auf dem Haupte hatte er eine englische Sportmütze und eine riesige Zigarre im Munde. Dann wanderte er mit uns an den Teich und sagte, wir dürften auf keinen Fall den Fisch erschrecken, denn ein erschreckter Karpfen würde an Fett verlieren, wenn er sich nicht wohlfühlte, und das dürfte auf keinen Fall geschehen. Außerdem müssten wir verhindern, dass er etwas an seinem Schleim verliert, denn dann könnte er nicht genügend blau gemacht werden. Der Förster, ein sehr ordentlicher Mann, und ich hatten ein Zugnetz inzwischen besorgt und zogen diesen kleinen Teich, jeder an einer Seite wartend durch, während Onkel Hugo in der Mitte stand und die Direktiven gab. Der Karpfen lag tatsächlich ganz still und ruhig unten im Netz und wurde nun von dem Netz aus in einen Bottich gebracht, in dem wir vorher 30 oder 40 Liter Teichwasser hatten hineinschöpfen müssen. Das hat Onkel Hugo angeordnet, damit der Fisch in demselben Milieu, in dem er bisher gewohnt hätte, eben sich nicht erschreckt und nichts an seinem Fett verlieren würde. Und da wurde der Fisch da reingebracht und diese Tonne auf eine Schleife vorsichtig oben ins Schloss gezogen. Ein Pferd davor, Onkel Hugo, hielt ein großes Brett über der Tonne, damit das Wasser nicht rausschilperte. Und es musste leise gesprochen werden, kurz und gut, wir durften auf keinen Fall diesen Fisch erschrecken. Waren wir da angekommen, haben mit großer Mühe diesen sehr schweren Bottich bis ins Badezimmer getragen. Im Badezimmer hatte auf Anordnung von Onkel Hugo auch schon längst eine Vorbereitung stattgefunden, weil nämlich in der Badewanne ein halb Teichwasser und ein halb Leitungswasser zusammengemischt war, damit der Fisch nicht nur langsam an das neue Wasser gewöhnen müsse. Dann wurde der Fisch hineingesetzt und nun erhob sich in dem Hause 1,5 Tage ein gewisser Engpass, weil dieser Raum nicht nur als Bad benutzt wird, sondern auch für andere Zwecke, für die sehr zahlreiche Familie zur Verfügung stand. Es war aber unmöglich, den Raum zu betreten, weil immer einer von den Kindern meines Schwagers da sich aufhielt und diesen Fisch mit Weißbrotstücken fütterte, die dann der Karpfen natürlich gar nicht annahm. Aber immerhin war es unmöglich, was zugeschlossen war, da reinzukommen. Schließlich war der große Tag gekommen und meine Frau und mein jüngster Schwager Werner erklärten beide, sie würden das Abschlachten dieses Karpfens nicht miterleben. Sie sind beide in den Park gegangen, um nicht dabei sein zu müssen, wie dieses inzwischen fast ein Haustier gewordene Riesentier getötet wurde. Wir hatten uns dann lange hin und her überlegt, wie man ihn töten sollte. Und die kleine, sehr couragierte Köchin, die allerdings nachher mit diesem selben Förster durchbrannte, sie schlug vor, man sollte mit, wie man ein Schwein tötet, mit einem Hammer auf die Stirn schlagen und dann würde der Karpfen also betäubt sein. Onkel Hugo ordnete dann an, dass aus der Badewanne die Hälfte Wasser rausgelassen wurde. Es musste aber so sein, dass der Karpfen immer noch senkrecht darin stehen konnte. Und dann mit einem wüsten Schlag schlug diese kleine Köchin den Karpfen auf den Kopf und er blieb vollkommen still und zitternd liegen. Dann nahm ich mein Messer, ich hatte so ein großes Finnmesser, was meine Frau mir geschenkt hat, und setzte das dem Karpfen auf den Kopf und mit einem riesen Schwung trieb ich mit dem Hammer diesen Dolch im Karpfen in die Stirn. Das hat allerdings einen dollen Erfolg, denn in dem Moment fing der Karpfen an, wie wahnsinnig zu toben. Dieser im Kopf festsitzende Dolch schlug dauernd gegen die Badewanne und es knisterte, was meine Schwiegermutter, die sehr sparsam war, glaube ich nicht recht war, knisterte dauernd diese Emaille von dem Karpfen ab. Onkel Hugo wurde von oben bis unten bespritzt. Es war ein wahnsinniges Durcheinander. Aber schließlich hatten wir dieses Messer tatsächlich drin, bis im Gehirn, und der Karpfen war still. Dann wurde Karpfen waren, wenn wir sagen, doch immerhin so hoch von der Erde, wurde er nach draußen genommen und vor der Tür wurde er fotografiert. Diese kleine, couragierte Köchin hielt ihn dann so an dem Messer fest und es gab eine sehr schöne Aufnahme, aber leider ist die inzwischen verloren. Und nun wurde der Karpfen, ohne dass wir ihn anfassten, weil der Schleim ja nicht verloren gehen sollte, wurde der ganz vorsichtig unten in die Küche getragen und wir zogen das Messer raus und hatten das Gefühl, wir hätten was geleistet und wollten nach oben gehen und eine Flasche Mosel trinken. Als wir auf der halben Treppe, in denen war also diese Küchengeschichte, war ein Gewölbe, war ein ziemlich weiter Gang herauf bis oben, hörten wir ein wahnsinniges Kreischen von den Mädchen. Onkel Hugo sagte, runter, ist was passiert? Und wir stürzten runter und da standen die Mädchen auf den Stühlen. Da war dieser Karpfen vom Tisch runtergesprungen und klatschte mit dem Schwanz immer so auf den Fliesen unten. Es war natürlich die letzten Zuckungen nur, der war natürlich längst tot, aber die Mädchen hatten furchtbar Angst, weil dieses Riesentier da rumklatschte. Also Onkel Hugo hatte furchtbar Angst, dass da was passiert wäre, aber wurde zurückgebracht und wir hingen beruhigt nach oben. Und das war also, und wie wir dann oben saßen, sagte mein Schwiegervater, so eine kleine Bowle aufgestellt, sagte mein Schwiegervater, wir saßen neben Onkel Hugo und Onkel Hugo sagte zu mir, sag mal Friedel, wie würde das sein, wenn der Diener ausnahmsweise dir zuerst servieren würde und es würde niemand zugucken und du könntest nehmen, was du wolltest, welches Stück von dem Karpfen würdest du wohl zuerst nehmen? Und da habe ich gesagt, ich wusste nicht genau, guckte meine Frau an, sagte, ich würde wahrscheinlich das Hinnickstück nehmen. Da hob er den Finger hoch und sagte, oh, du bist ein großer Kenner. Er meinte eben, das Hinnickstück wäre das Beste. Aber wir hatten also etwas darüber gelacht. Und nun, also am nächsten Tag, wie nun dieser, ach so, und dann sagte mein Schwiegervater noch, ja Hugo, es tut mir furchtbar leid, aber der alte Franz, das war der Diener, der ist nicht in der Lage, 24 Pfund auf einem gestreckten Arm zu servieren. Wir werden also den Karpfen in kleine Stücke schneiden und dann servieren. Also es war also so, als wäre Onkel Hugo, als wenn man die Kinder in Stücke geschnitten hätte. Er sprang auf und sagte, unmöglich, einmal sowas, also eine große Verzweiflung. Also jedenfalls war das auch gar nicht geplant, denn mein Schwiegervater inzwischen längst den Stellwacher beauftragt, der hatte ein sehr hübsches Stück so Nussbaumholz, eine große Platte gemacht mit so einem Kante rum und da wurde der serviert. Jetzt war es so, beim Diner saßen wir, also mein Schwiegervater führte meine Mutter zu Tisch. Meine Schwiegermutter saß an sich an der Stirnseite, winkte aber dem Diener, er sollte also erst zu meiner Mutter gehen. Und meine Mutter nahm, ich weiß nicht, irgendein Stück. Und dann saß daneben mein Schwiegervater und wie der Franz dann herumging, winkte er ihn weiter und er kam dann zu meiner Schwester, die neben meinem Schwiegervater saß. Und meine Schwester sagte, mein Schwiegervater erzählte ihnen eine bautzige Geschichte, Onkel Lex, kann ich dir was auflegen? Ja, leg mir doch was auf. Und meine Schwester nahm ahnungslos, dass es das Goldstück des Karpfens war, genau dieses Hinnickstück, und legte es meinem Schwiegervater auf den Teller, der überhaupt sich darum gar nicht kümmerte. Und nun wurde weiter serviert. Und meine Frau und ich hatten das beobachtet, dass dieser Karpfen nur mit einem großen Loch im Genick zu Onkel Hugo kam. Und wie das Onkel Hugo serviert wurde, da hat das Gefühl, dem fallen die Augen aus dem Kopf. Wenn er, und wie er hochguckte, sah er nur meine Frau und mich lachen, musste also annehmen, dass wir einen Schabernack gemacht hatten, weil wir ja die Einzigen waren, die er von seiner Kenntnis da unterrichtet hatte. Na, und dann sagte ich, also Onkel Hugo sagte dann, oh, hier ist ein Kenner dran gewesen, wusste aber nicht genau, wer es war. Und Onkel Hugo nahm dann die eine Flosse, die eine Vorderflosse mit dem Stück, was rundherum war. Das war nicht sehr viel. Und ich guckte dahin und sagte, ja, das ist das zweitbeste Stück des Karpfens. Und ich fragte, ob es nicht ein bisschen wenig wäre. Und dann meinte er würde, wenn das zweite Mal serviert würde, würde er nehmen. Er hat sich aber leider geirrt. Es kam, wurde gar kein zweites Mal serviert. Wir waren, glaube ich, 25 oder 10, ich weiß nicht, 20 Menschen. Es wurde also gar nicht mehr serviert. Vor dem Braten kam es nur einmal rum und damit war die Sache ausgestanden. Und wie ich dann nachher Onkel Hugo nachher beim Cognac sagte, es täte mir so leid, dass er nicht genügend zu essen gekriegt hatte, da hob er den Finger und sagte, immerhin hat deine Schwiegermutter mir erlaubt, morgen früh den Kopf kalt zu essen. Allerdings dürfte da niemand zugucken. So, das ist. Es gab da noch eine in Kurland ziemlich bekannte Geschichte von Onkel Hugo, der eben überall bekannt war als großer Gourmand. Er besuchte meine Tante Johanna Buchholz in Sours. Und als er ankam, fragte meine Tante, ob es wäre noch bis zum Mittagessen, wäre noch etwas Zeit, ob er sich nicht hinlegen wollte. Und da er ziemlich lange gefahren war, sagte er, ja, er würde sich gern etwas hinlegen. Und dann, wie es dann zum Essen gegongt wurde und Onkel Hugo reinkam, schüttelte er den Kopf und murmelte immer vor sich hin, ach, hätte ich ihn doch kalt gegessen, ach, hätte ich ihn doch kalt gegessen. Und meine Tante fragte, was da gewesen wäre. Da sagte er, ja, stellen Sie sich vor, ich habe mich jetzt in meinen Reisekleidern dahingelegt und habe etwas geschlafen und ich träumte, dass ich nach Sours kam und da war ein riesiger Karpfen und sie hatten aber schon alle gegessen und da hat die Hausfrau zu mir gesagt, der Karpfen, hier ist Karpfen, möchten Sie den kalt essen oder sollen wir ihn aufwärmen? Und da habe ich gesagt, na, natürlich ist es viel schöner, wenn er aufgewärmt ist. Und da ist, hat der Diener ihn rausgetragen und wie der Diener den ausgewärmten Karpfen hereinbrachte, da in dem Moment klopfte Franz und ich musste hier zum Essen kommen und deswegen sage ich, hätte ich noch kalt gegessen, jetzt bin ich um die Genuss des warmen Karpfens gekommen. Also es gibt eine Geschichte, die meistens auch in reichsdeutschen Kreisen viel Spaß bereitet. Es war folgendes, im Oberland hatte, sagen wir mal, Engelhardt und Manteuffel sind auf Yacht gegangen, Skraujahr, und kommen nach Hause. Und Engelhardt hat sehr gut einen Hasen geschossen. Und da sagt Manteuffel zu ihm, sag mal, Engelhardt, wie viel hältst du vor, wenn der Hase in voller Fahrt so auf 40 Meter an dir vorbeikommt? Und da sagt Engelhardt, ich halte überhaupt nicht vor. Er sagt Manteuffel, ausgeschlossen, da kannst du nicht treffen. Er sagt Engelhardt, ich halte aber nicht vor. Das ist unmöglich, da kannst du nicht treffen. Er sagt Engelhardt, dann wollen wir wetten. Na gut, wollen wir wetten. Worauf wollen wir wetten? Ja, wir haben nichts da, also 50 Rubel. Gut, 50 Rubel. Er sagt, Engelhardt, wie sollen wir das machen? Er sagt, Manteuffel, das ist ganz einfach. Ich kann gut splittern. Splittern ist ja ein baltischer Ausdruck für schnell laufen. Ich kann gut splittern. Wir werden also auf 40 Meter hier auf der Schneise, werde ich in die Deckung gehen. Und wenn du losrufst, renne ich, was ich kann, über die Schneise. Und du hältst nicht vor, dann kannst du mir nichts machen. Na, also gut. Also Manteuffel geht dann in die Deckung rein und bist du fertig? Ja, ich bin fertig. Engelhardt ruft, los! Manteuffel läuft, Engelhardt schießt, Manteuffel überschlägt sich. Geht Engelhardt zu ihm hin und sagt: Hör Manteuffel, nimm es mir nicht übel, hier hast du 50 Rubel, ich habe doch vorgehalten.